Das Bundesinnenministerium arbeitet an einem neuen Entwurf für das BKA-Gesetz auf jeden Fall. Und im Wesentlichen klar geworden ist, dass auch die polizeiliche Gesichtserkennung ausgeweitet werden soll. Was genau damit gemeint ist, ist jetzt natürlich die interessante Frage zum Einstieg, denn natürlich wird Gesichtserkennungssoftware auch schon genutzt in gewissen Kontexten, aber ihr von D64 oder beziehungsweise auch direktes Zitat von Ihnen ist ja, dass genau dieses Ausmaß an Überwachung, was da geplant sei, mit einer liberalen Gesellschaft unvereinbar sei. Was genau kommt da auf uns zu?
Ja, das ist ein ganz spannender Gesetzesentwurf, der jetzt gerade geleakt wurde aus dem Bundesinnenministerium. Also es ist noch in einem relativ frühen Stadium des Gesetzgebungsverfahrens ein Referentenentwurf, der jetzt noch nicht vom Kabinett oder Ähnliches beschlossen wurde, also auch noch nicht im parlamentarischen Verfahren ist. Biometrische Gesichtserkennung ist im Moment ein ganz großes, ganz virulentes Thema. Das war zum einen bei den Verhandlungen um die KI-Verordnung und den AI-Act auf europäischer Ebene ein großes Thema und wird jetzt eben gerade auch auf nationaler Ebene immer wichtiger, weil die Frage ist, inwiefern man das in Deutschland zulässt oder verbietet. Jetzt geht es bei dem Großteil der Debatte um Videoüberwachung im analogen Raum, also quasi im physischen Raum, kann die Videoaufzeichnung zum Beispiel nachträglich biometrisch ausgewertet werden, also können zum Beispiel Bewegungsmuster oder können Gesichter erkannt werden oder kann das sogar in Echtzeit passieren im analogen öffentlichen Raum. Und in dieser Debatte, in der es eigentlich immer darum ging, Echtzeitüberwachung, nachträgliche Überwachung, soll es überhaupt biometrische Überwachung geben, aber immer um klassische Videoüberwachung im physischen Raum als Quellenmaterial, kommt jetzt das Bundesinnenministerium um die Ecke und sagt, wir würden gerne alle Bilder, alles Material, was wir online, was im Internet frei zugänglich ist, und damit gilt auch Material in den sozialen Medien, was jetzt nicht explizit geschützt ist oder explizit für kleinere Gruppen nur verfügbar gemacht ist, wir würden gerne all das auswerten in Zukunft im Hinblick auf biometrische Daten, wie gesagt, nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch Bewegungsmuster und Ähnliches. Und das erhöht natürlich die Quelle für diese Videoüberwachung ganz deutlich. Es geht quasi nicht nur um die paar Kameras, die in Deutschland ja aus guten Gründen nur sehr beschränkt an Bahnhöfen und Ähnlichem zu finden sind, sondern es geht auf einmal um jeden Urlaubsschnappschuss, auf dem man oder andere vielleicht im Hintergrund auftauchen. Und diesen Umfang, das gesamte Internet auszuwerten, das halten wir für sehr, sehr bedenklich. Zum einen in rechtlicher Hinsicht, grundrechtlicher Hinsicht, aber zum einen auch, weil das eine Art der Überwachung ist, die, Sie haben das Zitat gerade von mir genannt, eigentlich mit einer liberalen Gesellschaft nicht zusammenpassen kann.
Da vielleicht direkt erstmal die Nachfrage, welche sozialen Medien oder Internetplattformen betrifft das dann ganz konkret, weil das eigentlich nicht geschützter Raum heißt ja, es muss eine Plattform sein, wo man auch ohne sich anzumelden draufkommt. Also stelle ich mir so grob vor auf der technischen Ebene. Was ja bedeuten würde, so eine Plattform wie X auf jeden Fall wird dann durchsucht. Instagram auch?
Genau, also das ist im Gesetzesentwurf, würde ich behaupten, offen gelassen. Es geht um das öffentlich zugängliche Internet. Es wird explizit auf soziale Medien auch verwiesen. Und ob alleine die Notwendigkeit, dass man einen Nutzer registrieren müsste, tatsächlich ausreicht, dass man sagt, das ist nicht mehr das öffentlich zugängliche Internet, wenn jeder diesen Nutzer registrieren könnte und es da keine besonderen Hürden gibt, da bin ich sehr skeptisch. Also mein Eindruck ist, dass auch das erfasst wäre. Also Instagram wäre erfasst, X wäre erfasst. Und dann hängt es natürlich ein bisschen von dem jeweiligen Profil quasi ab, von den Voraussetzungen, unter denen ein Foto veröffentlicht wird. Wenn zum Beispiel das individuelle Instagram-Profil so eingestellt ist, dass nur quasi Follower das sehen können und jeder Follower wird einzeln bestätigt und das ist sehr kuratiert, also sagen wir mal die klassischen, eher so familiär geprägten Instagram-Accounts mit irgendwie 30, 40 Followern, dann wird das wohl nicht zum öffentlich zugänglichen Internet gehören. Aber zumindest die Materialien oder die Profile, die keine solche Begrenzung darauf haben, dass die Sichtbarkeit eingeschränkt ist auf ihre Follower, die gehören, das ist jedenfalls mein Verständnis des Gesetzesentwurfs, zum öffentlich zugänglichen Internet und wohl, das wäre jedenfalls meine Vermutung, auch die Profile, die ohne weitere Prüfung einfach auch jeden zulassen, um auf die Inhalte zuzugreifen, also zum Beispiel Influencer, die Tausende oder Millionen von Follower haben, die gehören ganz sicher auch zum öffentlich zugänglichen Internet und können dementsprechend ausgewertet werden. Also erst einmal ist so der Gedanke, der dahinter steht beim Innenministerium, das, was im Internet ist, das ist doch öffentlich und deshalb dürfen wir darauf zugreifen.
Da ist natürlich die ganz zentrale Frage, okay, wieso kommt das jetzt in diesen Referentenentwurf überhaupt rein? Was will Nancy Faeser oder das Bundesinnenministerium da eigentlich erreichen? Und da ist so ein bisschen die Aussage, naja, es geht darum, nicht nur Verdächtige zu finden, sondern auch Zeugen und Opfer von Straftaten, also um der Aufklärung zu helfen. Als Beispiel werden in dem Kontext Täter genannt wie islamistische Terroristen und die auf Hinrichtungs- oder Foltervideos zu sehen sind. Das soweit so die Begründung dafür. Wie schätzt ihr das ein? Ist das tatsächlich so aus diesem Gesetzesentwurf auch hervorgehend, dass es eher so um ganz klare, drastische Straftaten geht oder ist das eher allgemeiner gefasst?
Also es geht im Gesetzesentwurf um Straftaten von erheblicher Bedeutung. Das wird nicht weiter legal definiert. Das ist ein Begriff, der taucht in der Strafprozessordnung auch, also taucht quasi im Recht, im Bundesrecht, in der Strafprozessordnung. Ich weiß nicht, ob er im BKA-Gesetz und im Bundespolizeigesetz auch schon auftaucht, aber den gibt es auch an anderen Stellen. Der ist aber jetzt nicht ganz klar legal definiert. Also da weiß man jetzt nicht so ganz, was da alles runterfällt. Das wird man dann irgendwann, also wenn das so bleibt in dieser Unbestimmtheit, im Zweifelsfall wohl von Gerichten überprüfen lassen müssen. Also es gibt diesen Bezug zu erheblichen Straftaten. Ich bin sehr skeptisch, was die Argumentation angeht, dass es darum geht, irgendwie Zeugen zu identifizieren oder ähnliches. Da, wenn man Zeuge einer größeren Straftat wird, die eben von erheblicher Bedeutung ist, dann wird man in der Regel entweder darüber aufmerksam werden, weil es entsprechende Aufrufe gibt oder ähnliches und dann sich dem quasi stellen und auch melden bei den Polizeibehörden oder sich dem eben bewusst entziehen. Aber dann ist auch die Frage, ob wir in Zukunft quasi nach Zeugen gezielt auf diese Art, diese eingriffsintensive Art fahnden sollen, weil bei denen gibt es ja erstmal, denen kann man ja keinen Vorwurf als solches machen. Also ich glaube, das sind eher Schutzbehauptungen oder zusätzliche Behauptungen, die das untermauern sollen. Ich glaube, im Wesentlichen geht es tatsächlich um die Bekämpfung von Terrorismus, um quasi ganz scharfe, also ganz schwere Straftaten. Ich glaube, da gibt es quasi schon ein gutes Ansinnen, dass man die Identifizierung erleichtern will. Ich glaube aber, dass diese Art der Massenüberwachung damit nicht verhältnismäßig ist. Und jetzt, wenn wir zum Beispiel nach Bayern gucken, zur letzten Generation und der Qualifikation der letzten Generation, also zumindest als kriminellen Vereinigung, dann merken wir auch, dass die Frage, was sind erhebliche Straftaten, was ist quasi eine kriminelle organisierte Gruppe oder ähnliches, durchaus im Auge des Betrachters liegt und da unterschiedlich auch innerhalb von Deutschland unterschiedliche Polizeien auch zu unterschiedlichen Auffassungen kommen. Also ich sehe das als eine Art Dammbruch. Wenn man einmal damit anfängt, dass man sagt, okay, das gesamte Internet ist quasi freiwillig und kann immer überwacht werden, kann immer ausgewertet werden, dann wird sich das nennt man Mission Creep, zukünftig weiten und dann fängt es vielleicht mit bestimmten Arten des Terrorismus an, aber es wird auch andere Straftaten geben, bei denen es dann einen hohen öffentlichen Verfolgungsdruck gibt und bei denen man dann sagt, ach ja, vielleicht können wir diese Person darüber auch noch finden.
Da war jetzt schon so ein bisschen der Anklang der Verhältnismäßigkeit und damit würde ich ganz kurz auf so die rechtliche Situation zu sprechen kommen, weil es gab ja die letzten Monate, fast schon Jahre, auch eine Kampagne von verschiedenen digitalpolitischen Vereinen und Organisationen, die sich dafür eingesetzt haben, solche biometrische Erkennungsverfahren über eine europäische KI-Verordnung eben zu regeln und auch konkret zu verbieten. Und zumindest Algorithm Watch kommentiert, dass das ja auch der Fall ist. Im Artikel 5 der Verordnung ist das eigentlich verboten. Also würde eigentlich ja auch dieser Entwurf darunter fallen, dass diese Massenüberwachung eigentlich nicht erlaubt ist. Wie schätzt ihr die rechtliche Situation ein für diesen Gesetzentwurf? Hat der eine Chance, so auch durchzukommen oder dann auch gültig zu bleiben?
Ja, das wird ganz spannend. Also auch deshalb sind tatsächlich viele jetzt im Moment irritiert über diesen Vorschlag, weil man eigentlich den Eindruck hatte, okay, man hat das so ein bisschen auf europäischer Ebene auch geklärt. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das braucht, also der Gesetzesentwurf ist lang. Das braucht, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit, bis da detailliertere rechtliche Bewertungen kommen. Aber was ganz klar ist, verboten ist das Anlegen von Datenbanken mit biometrischen Informationen. Das ist angelegt an die sogenannten, also an PIM-EYES. Das war ein ganz bestimmtes Produkt, eine ganz bestimmte Datenbank, die verwendet wurde, wohl von JournalistInnen, um Daniela Klette, die RAF-Terroristin, die dann im Herbst letzten Jahres festgenommen wurde, um sie zu identifizieren und ihren Ort festzustellen. Diese Verwendung dieser Datenbanken ist, also die Datenbank als solche ist schon rechtswidrig, das sind massive Datenschutzverstöße, dass sie angelegt wurde und die Nutzung ist auch rechtswidrig und steht deshalb jedenfalls den Polizeibehörden nicht offen und wahrscheinlich kommt auch aus dieser Situation, dass JournalistInnen da jetzt was konnten, rechtswidrigerweise, aber faktisch konnten, was zumindest die Strafverfolgungsbehörden nicht dürfen, jetzt das Gefühl, okay, dann müssen wir das eben legalisieren und dann müssen wir diese rechtswidrige Praxis auch uns zugänglich machen. Genau das Anlegen solcher Datenbanken ist aber tatsächlich ganz eindeutig verboten durch den AI Act. Und man fragt sich so ein bisschen, wie will das Bundesinnenministerium das denn jetzt eigentlich rechtmäßig machen? Und das ist noch offen. Da bin ich ganz gespannt auf rechtliche Einschätzungen, die in der Zukunft kommen. Es gibt da so ein paar Überlegungen. Vielleicht wollen die keine Datenbank anlegen, sondern das dann quasi immer in Echtzeit machen. Also quasi einen Crawler, einen kleinen Bot losschicken mit bestimmten biometrischen Informationen, zum Beispiel dem Profilbild einer gesuchten Person. Und das durchsucht dann quasi in Echtzeit das Internet und checkt quasi bei jedem Foto, okay, ist das wirklich diese Person? Dann könnte man argumentieren, da wird eben keine Datenbank im Hintergrund angelegt. Sorgt aber dafür, dass alles viel, viel langsamer ist und viel weniger aufwendig ist. Andere vermuten, dass das Verbot vielleicht dann doch nur privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen erfasst. Und wenn der Staat das alles selbst macht, dass es dann vielleicht doch rechtlich zulässig sein könnte und mit der KI-Verordnung im Einklang stehen könnte. Das ist alles sehr, sehr offen und das wird man sich im Detail anschauen müssen. Aber es gibt zumindest erhebliche europarechtliche Bedenken. Da geht es jetzt erstmal um die Vereinbarung mit der KI-Verordnung. Und dann steht quasi daneben die Vereinbarkeit auch mit Grundrechten. Also erstmal quasi mit dem einfachen Unionsrecht, also mit der KI-Verordnung und dann mit dem höherrangigen Recht, dem Verfassungsrecht, den Grundrechten auf europäischer und nationaler Ebene, also insbesondere dem Recht auf Privatsphäre, dem Recht auf Datenschutz. Das ist so die europäische Formulierung in Deutsch würde man das dann, im deutschen Grundgesetz würde man das eher das allgemeine Persönlichkeitsrecht nennen. Aber das sind genau die Rechte, die auch bei jeder Videoüberwachung im analogen Raum betroffen sind und bei denen wir enge verfassungsrechtliche Grenzen haben, dass zum Beispiel nur an Kriminalitätsschwerpunkten und ähnliches Videoüberwachung erlaubt ist. Und warum genau diese Auswertung quasi ein automatisiert, oder bei Videoüberwachung ist hier gar nicht erstmal automatisiert, aber diese Auswertung eines Geschehens, warum die im analogen Raum nur an ganz bestimmten Orten möglich sein soll, im virtuellen Raum dann aber auf einmal man alles auswerten können soll, das erweckt zumindest bei uns sehr massive grundrechtliche Zweifel. Und ich bin gespannt auf die jetzt dezidiert juristischen Stellungnahmen, die mit Sicherheit in den nächsten Monaten dazu kommen werden, wenn der Gesetzentwurf weiter ausgewertet wird und auch weiter vorangetrieben wird politisch. Das muss man natürlich auch sagen. Jetzt ist nur ein bisschen unklar, ist das. Also geht es da eher darum, dass das Bundesinnenministerium Verhandlungsmasse schaffen will, um quasi sagen zu können in den Verhandlungen mit dem Bundesjustizministerium, wir haben noch ganz andere große Vorhaben und wenn ihr uns quasi das und das nicht gebt, dann wollen wir noch viel mehr. Oder ist das tatsächlich ein ernst gemeinter Vorschlag, der dann auch durchs Kabinett gehen wird und am Ende im parlamentarischen Verfahren landet?
Das auf jeden Fall schon mal soweit eine Einschätzung. Ich glaube, die technischen Rahmenbedingungen sind tatsächlich ja auch ganz gut formuliert mit, dass es erstmal komplett offen, wie das aussehen würde. Mehr ist dazu nicht wirklich zu sagen, sonst finde ich das auch noch ganz interessant, eigentlich so zu überlegen, was heißt das eigentlich, so eine Infrastruktur aufzubauen von der technischen Seite her. Die Seite netzpolitik.org hat jetzt den kompletten Entwurf auch veröffentlicht, wo ja auch mit drin ist, dass potenziell erlaubt werden soll, dass Wohnungen in Abwesenheit der Personen durchsucht werden dürfen. Also da gibt es noch ein paar mehr Punkte, die drin sind und da entbrennt jetzt ja eine große Debatte. Also so erste Positionen aus FDP, SPD, von den Grünen und so sind ja schon da. Auch der Justizminister hat sich geäußert. Und hat zu diesem Wohnungsteil zumindest schon gesagt, dass das im Staat des Grundgesetzes nicht gemacht wird. Also wird spannend, was von diesem Gesetzesentwurf nachher übrig bleibt. Wie blickt ihr jetzt auf die zukünftige Debatte oder was als nächstes kommen soll, kann, müsste?
Ja, also das ist ganz spannend. Man fragt sich so ein bisschen, wie gesagt, ich habe das schon am Anfang gesagt, die Zivilgesellschaft ist recht überrascht, jedenfalls die Organisation, mit denen wir uns ausgetauscht haben. Das kommt so ein bisschen aus dem Nichts, dieser Vorschlag. Man hat das Gefühl, okay, jetzt so zum Ende der Legislatur, ein gutes Jahr haben wir noch, da hat das BMI nochmal alles, was es so an Überwachungsvorstellungen hat, durch eine sozialdemokratische Innenministerin auch jetzt in den politischen Raum geschafft, was schon auch ein bisschen enttäuschend ist. Also wenn man diese Koalition als progressive Koalition versteht, dann fragt man sich doch, warum man beim Bundesinnenministerium immer wieder so das Gefühl hat, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob das jetzt in der Vergangenheit sozialdemokratisch geführt wurde oder konservativ geführt wurde. Das ist aber auf jeden Fall der Status quo. Was erwarten wir in nächster Zeit? Also es wird eine sehr kontroverse Debatte geben. Das Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium, die reimen sich ja auch in ganz vielen anderen Punkten ganz stark. Chatkontrolle, das ist jetzt ein anderes Thema, ein europäischer Vorschlag, war in den letzten Jahren immer wieder ein ganz kontroverses Thema. Und wenn wir über Gesichtserkennung sprechen, dann geht es eben nicht nur um diesen ganz konkreten Vorschlag der Gesichtserkennung im Internet, sondern es geht eben auch um biometrische Gesichtserkennung im analogen öffentlichen Raum, also bei der ganz klassischen Auswertung von Videokameras. Und da ist es so, dass man eigentlich sagen müsste, okay, biometrische Gesichtserkennung, das ist ein besonders intensiver Grundrechtseingriff. Das ist eben jetzt nicht einfach nur Videoüberwachung, sondern da wird eben automatisiert erkannt, wer läuft da eigentlich rum und deshalb braucht man spezielle Ermächtigungsgrundlagen. Und die gibt es eigentlich in Deutschland nicht. Und deshalb wäre der Status quo, das ist jedenfalls meine Auffassung, und die wird, glaube ich, in der Rechtswissenschaft, soweit ich das überblicke, auch nahezu vollständig geteilt, deshalb wäre das eigentlich unzulässig, biometrische Gesichtserkennung überhaupt im Moment einzusetzen. Jetzt ist es aber so, dass die faktische Lage anders ist. Also in Sachsen, in Niedersachsen, in Brandenburg, in Berlin wurde überall biometrische Gesichtserkennung inzwischen eingesetzt, immer mit der Argumentation, dass allgemeinere Ermächtigungsgrundlagen dafür ausreichen und man quasi keine spezielle Erlaubnis bräuchte. Und deshalb gibt es jetzt die Überlegung, dass man im Zuge der Umsetzung der KI-Verordnung auf europäischer Ebene nun ein explizites Verbot von biometrischer Gesichtserkennung in die Gesetze schreibt, damit eben ganz klar wird, das ist jedenfalls nicht erlaubt. Und das wird im Moment verhandelt, auch im Kontext einer Novelle, einer Neuregelung des Bundesdatenschutzgesetzes, ob man da ein solches Verbot der Nutzung biometrischer Daten hineinschreiben soll. Das wird ganz spannend. Also wir haben jetzt quasi wirklich konträre Positionen. Wir haben die FDP, Grüne und Teile der SPD, muss man auch sagen, die da sehr progressiv sind, die da sehr bürgerrechtsfreundlich unterwegs sind und sagen, diese Form der biometrischen Gesichtserkennung, der automatisierten Erkennung, wer sich im öffentlichen Raum bewegt, das hat quasi wirklich dystopische, orwellsche Züge. Das wollen wir komplett verbieten in Deutschland. Und man hat jetzt auf der anderen Seite das Bundesinnenministerium, was zwar aussagt, okay, wir wollen keine Echtzeitgesichtserkennung durch Videokameras, aber wir wollen eben das gesamte Internet auswerten und sie wollen wahrscheinlich, da ist die Position jetzt auch noch nicht so bekannt, aber sie wollen wahrscheinlich eben auch dann zumindest nachträglich auf Aufzeichnungen zugreifen können und die komplett auch mit biometrischen Informationen auswerten können.
Was ist jetzt in dem Kontext eure Forderung mit dem Gesetzesentwurf, wie es weitergehen soll?
Also dieser Gesetzesentwurf aus dem Bundesinnenministerium, der sollte einfach wieder in den Schubladen verschwinden. Es wäre für die Menschen in Deutschland, für die Bürgerrechte in Deutschland auf jeden Fall gut getan, wenn nichts davon, soweit ich das jetzt überblicke, umgesetzt wird. Darüber hinaus unsere Forderung, und da sind wir in einem ganz breiten Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland mit Amnesty, mit dem Chaos Computer Club, mit Algorithm Watch, dass wir sagen, biometrische Überwachung ist etwas so Gefährliches, das sollte überall in Deutschland verboten sein. Das sind unsere ganz konkreten Forderungen und es wird jetzt politisch, glaube ich, ein heißer Herbst, könnte man sagen. Also es wird sehr kontrovers diskutiert werden und da hoffen wir natürlich, dass die Stimme der Zivilgesellschaft dabei auch Berücksichtigung findet.